Hauptausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Hauptausschusses der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann. Sie kennen mich wie die beiden anderen Moderatoren bereits vom Ostausschuss der Salonkolumnisten. In diesem Format hören Sie uns zu anderen Themen, die uns jeweils bewegen. Bei David Hanasch ist das der Blick auf den Nahen Osten durch die israelische Linse und bei Jan-Philipp Hein ist es der Fortgang oder auch Nichtfortgang der vom Bundeskanzler angekündigten Zeitenwende in Deutschland. Bei mir sind es die USA. Dafür habe ich heute Abend in meiner zweiten Hauptausschusssitzung wieder einen Gast mit großer Expertise dazugeholt. Von Geburt an Amerikanerin, seit einigen Jahren auch Inhaberin eines deutschen Passes, war sie für das ZDF unter anderem von 1997 bis 2000 im Studio New York tätig, danach Korrespondentin in Brüssel und zuletzt und immer noch Redakteurin im Landesstudio Bayern. Die USA beschäftigen sie aber natürlich sowohl beruflich als auch privat weiterhin. Sie war etwa zu den Präsidentschaftswahlen vor 4 Jahren und zu den Midterms 2022 erneut als Berichterstatterin in Washington. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird sie diesen Herbst auch wieder dabei sein dürfen, wenn Amerika wählt. Ich freue mich, dass ich mit ihr eine großartige und eloquente Fachfrau für US-Politik gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Jutta Sonnewald. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns. Ich gehe gleich in medias res. Wir zeichnen das auf am 12. März. Der Super Tuesday ist lange rum. Die Wahlkonstellation für den 5. November steht zumindest bei den großen Parteien im Grunde fest. Biden gegen Trump. Und der Wahlkampf hat begonnen. Vor diesem Hintergrund wird in dem Jahr eine Personalie noch an Gewicht gewinnen, die aus meiner Sicht noch nicht so richtig gewürdigt wurde. Und das ist Vizepräsidentin Kamala Harris. Und über ihre Aussichten 8 Monate vor der Wahl, über ihre Standpunkte, auch ein bisschen über die Person werden wir heute sprechen. Ich erlaube mir ganz kurz mit den wichtigsten persönlichen Eckpunkten einzusteigen. Jahrgang 64, geboren in Oakland als Tochter eines jamaikanischen Vaters und einer indischen Mutter. Er studierte Recht und Politikwirtschaft an der Howard University und am Hastings College der University California, war dann als Deputy District Attorney und als District Attorney bis in die 2000er in Kalifornien tätig. Hat 2010, wie ich jetzt erst gelernt habe, sehr knapp die Wahl als Attorney General, also als Generalstaatsanwalt in Kalifornien gewonnen, siegte mit weniger als 75.000 Stimmen aus 4,8 Millionen Abgegebenen, war damals die erste Schwarze und die erste Frau in diesem Amt, hielt 2012 eine sehr bedeutende Rede auf dem Parteitag der Demokraten, auf dem Obama wieder nominiert wurde für eine zweite Amtszeit. Das war ihr erster großer öffentlicher Auftritt. 2015 bewarb sie sich dann um die Nachfolge von Barbara Boxer, um den frei werdenden Platz im Senat für Kalifornien, hat sie 2016 klar gewonnen. Im Senat war sie im Geheimdienstausschuss und Justizausschuss, kandidierte dann 2019 zu Beginn der Vorwahlen auch als Präsidentschaftskandidatin, galt da als eine sehr aussichtsreiche Kandidatin anfangs, hatte dann aber ziemliche Schwierigkeiten, Fuß zu fassen und stieg im Dezember 2019 aus, also noch vor der ersten Vorwahl in Iowa. Joe Biden nominierte sie dann bekanntermaßen im Sommer 2020 als sein Running Mate, das heißt als Vizepräsidentschaftskandidatin. Und deswegen wurde sie nach der gewonnenen Wahl im Januar 2021 die erste Schwarze, die erste Frau und auch die erste Asian American und Indian American über die Eltern, die dieses Amt innehat. Das war ein Moment, der als großer Durchbruch gefeiert wurde, nicht nur aus identitätspolitischer Sicht, sondern auch, weil es eine gewisse Dynamik zu geben schien. Joe Biden als altväterlicher Präsident und sie als junge dynamische Frau an seiner Seite. Allerdings ist von dieser Dynamik nicht so richtig viel übrig geblieben. Wenn man sich heute die Umfragewerte anschaut, steht sie im Mittel bei 538 bei einem Approval, also einer Zustimmung zu ihrer Politik von 36% und 53% Disapproval, also Unzufriedenheit. Das ist ein Minus von knapp 17%, also sie ist 17% underwater, wie es in Amerika so schön heißt. Jetzt ist es bei Biden nicht viel anders. Frau Sonnewald, wie kann man das sehen? Zieht Biden sie mit nach unten? Ist es ihr eigenes Verschulden oder ist es vielleicht einfach nur, dass die Leute sie nicht mitbekommen? Also ist sie unbeliebt oder ist sie nur nicht beliebt?
Ja, Tatsache ist schon, dass man von Kamala Harris auch in den USA in den letzten Jahren nicht so viel mitbekommen hat, auch in den Medien, muss man sagen. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, die Erwartungen an sie und von der Bevölkerung aus, sie als erste Frau und auch als erste Person of Color im Amt des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin waren recht hoch. Und sie hat ja damals in ihrer Siegesrede 2020, hat sie gesagt, da war sie auch noch voll energiegeladen, sie habe schon viele Mauern bisher durchbrochen, aber dies wird nicht die letzte sein. Also diesen Satz kann man auch als Versprechen interpretieren, dass sie damals als erste weibliche Präsidentin so ein bisschen die Erwartungen auch geweckt hat, dass sie also als weibliche Präsidentin eines Tages auftreten möchte. Aber man kann tatsächlich sagen, dass sie diese Erwartungen in den letzten 4 Jahren nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen konnte. Deswegen ist es diesmal auch noch ein bisschen anders. Die Konstellation ist ein bisschen anders. Dieses Mal kommt ihr eine viel größere Bedeutung zu als damals. Denn das Augenmerk liegt jetzt auf ihr, weil viele denken, Biden könnte das als Präsident gesundheitlich oder auch aus anderen Gründen vielleicht nicht schaffen. Und dann würde sie ja diesmal tatsächlich auch als Präsidentin einspringen müssen. Und das ist eben, warum vielleicht auch viele Umfragen im Moment ihr gegenüber noch viel skeptischer sind. Sie sind auch insgesamt, muss man sagen, skeptischer dieses Mal ihr gegenüber als bei den letzten Wahlen 2020. Und man hat jetzt auch sehen können in den letzten Umfragen, Sie hatten ja gerade die Umfragewerte auch schon erwähnt, aber die Los Angeles Times hatte Umfragewerte, dass also praktisch 55% der amerikanischen Wahlberechtigten eine ablehnende Haltung ihr gegenüber haben. Wenn man das jetzt nochmal so nach den Parteilinien anschaut, da klafft es nochmal deutlich auseinander, das ist eh klar. Da sind es natürlich immerhin 83% der demokratischen Wähler, die sie immerhin noch gut finden. Und die meisten Republikaner, also fast 100%, sowieso beurteilen sie schlecht. Und den größten Zuspruch hat sie insgesamt, und das ist, glaube ich, das Pfund, was sie eben immer noch hat, den hat sie aber immer noch bei den Frauen, auch bei den afroamerikanischen Wählern und auch bei Hochschulabsolventen.
Also bei Gruppen, die ohnehin zu den Demokraten neigen,
genau,
die wenig in Gefahr stünden, ansonsten zu den Republikanern oder gar zu Trump überzuwechseln, ansonsten. Jetzt hat Markus Pindur, den wir letztes Mal in diesem Podcast hatten, ja gesagt, im Grunde weiß jeder Vizepräsident, dass er als Vizepräsident sowieso kaum glänzen kann. Ist das, also muss sie damit leben, dass sie nicht wirklich gesehen wird, oder hatte sie eine inhaltliche Hypothek, hat sie sich unklug angestellt, wie würden Sie das bewerten? Ich meine, sie ist ja jetzt nun bald 4 Jahre im Amt oder zumindest 3 inzwischen.
Genau, also tatsächlich, diese Aussage stimmt, das ist einfach per se, dieses Amt des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin ist in Amerika ein unglückliches Amt, ein bisschen insofern, als es eher so eine Art dekoratives Amt ist. Da kann man eigentlich per se nicht wirklich glänzen. Und es ist der Posten, der dann sozusagen, der wird dann wichtig, wenn eben der Präsident aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Dann wird der halt super wichtig. Aber tatsächlich rechnet man nicht mit dem Vizepräsidenten in einer großen Rolle und gibt normalerweise dem Vizepräsidenten auch gar nicht so viel Raum. Ich glaube, bei Kamala Harris kam jetzt einfach hinzu, dass sie mit der Themenwahl auch ein bisschen unglücklich gestartet ist. Zum einen hat sie sich selbst ein Thema gewählt, das Wahlrecht, die Wahlrechtsreform, da ist sie im Senat gescheitert. Und zum Zweiten hat sie eigentlich, also ich glaube, der entscheidende Punkt hier ist, dass sie eigentlich ein Thema aufgetragen bekommen hat von Joe Biden, was eigentlich eines der heikelsten Themen im Moment in Amerika ist. Das ist der Zustrom von Einwanderern aus Südamerika über die Grenze von Mexiko. Und ihre Aufgabe war, das einzudämmen, weil das ein Riesenproblem eben in Amerika ist und auch die Gemüter unheimlich aufheizt. Und das hat sie eben nicht geschafft. Und die Republikaner haben sozusagen Kamala Harris als Inbegriff des politischen Versagens ausgemacht und arbeiten sich im Grunde jetzt bei diesem Thema auch vor allem an ihr als Person jetzt ab. Und man kann tatsächlich sehen, ich habe da eine Umfrage gelesen, das ist wirklich interessant, dass die Zustimmungswerte von Kamala Harris im Juni 2021 erst richtig abgesackt sind, nachdem sie in einem NBC-Interview ziemlich schnippisch und empört reagiert hatte auf die Frage im Interview, warum sie die Grenze noch nicht besucht hatte. Da ist sie auch noch im selben Monat schließlich nach Mexiko und Guatemala gereist, aber das hat irgendwie das Ruder nicht umreißen können. Seitdem ist sie eigentlich wirklich, sage ich mal, mit den Umfragewerten im Keller. Also die Themenwahl ist, würde ich sagen, hat spielt eine große Rolle, weil sie konnte sich hier mit keinem Thema wirklich identifizieren oder stark machen.
Dann ist es natürlich schwierig. Also es ist ja leicht, negativ aufzufallen, und es ist dann sehr schwer, auch in den folgenden Jahren, sich wieder eine positive Reputation aufzubauen. Aber wie Sie selber sagen, ich wüsste jetzt auch kein Thema, mit dem sie sich groß hervorgetan hat oder mit dem man ihr erlaubt hat, sich groß hervorzutun. Sie hatten jetzt auch schon angerissen, dass natürlich die beiden sehr eng miteinander verbunden sind. Die Vizepräsidentschaft ist ja Heartbeat from the Presidency, wie es so schön heißt. Das heißt, wenn der Präsident ausfällt, wie Sie das eben so schön euphemisiert haben, also wenn Joe Biden, Gott bewahre, tot umfällt, dann ist sie die Präsidentin. Und das ist natürlich ein Szenario, das jetzt nicht ganz abwegig erscheint, nachdem Joe Biden ja mit erheblichem Abstand der älteste Präsidentschaftskandidat ist, der für eine größere Partei je ins Rennen gegangen ist. Er wird dieses Jahr, das muss ich selbst kurz überlegen, wir haben 24, er wird beim Beginn des zweiten Amtszeit 82 Jahre alt sein. Und damit 86 am Ende dieser Amtszeit, was ja selbst in einem entwickelten Land wie Amerika für einen Mann ein Alter ist, in dem man sich zumindest der eigenen Endlichkeit bewusst wird. Formuliere es jetzt auch zurückhaltend. Hat man das Gefühl oder herrscht das Gefühl vor, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen wäre? Also wer ist der Mühlstein um wessen Hals? Behindert Biden sie oder behindert sie Biden?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also generell kann man sagen, dass sich die Umfragewerte nach den ersten 4 Amtsjahren, die Beliebtheitswerte auch des US-Vizepräsidenten oder in diesem Fall der Vizepräsidentin, die verändern sich. Das ist generell so. Aber jetzt kann man mal sagen, jetzt wenn man einen Vergleich jetzt zu Mike Pence, der Vizepräsident unter Donald Trump war, oder auch im Vergleich zu den vorangegangenen Vizepräsidenten, wie Joe Biden eben einst selber oder Dick Cheney oder Al Gore, schneidet Kamala Harris im Moment tatsächlich in der Bilanz schlechter ab. Und das liegt einerseits an dem besagten Thema, das wir erwähnt hatten, das Grenzthema. Andererseits hat es auch etwas mit der zunehmenden Spaltung in Amerika zu tun, glaube ich. Die Gräben zwischen den Republikanern und Demokraten, die werden immer tiefer und irgendwie wird da auch immer unüberbrückbar die Wertschätzung, auch eben gegenüber eines Vizes. Man kann feststellen, dass Harris' Umfragewerte zwar parallel eigentlich zu den schlechten Umfragewerten von Joe Biden sinken, aber es gibt sogar Umfragen, da schneidet sie etwas besser ab. Also ich würde jetzt mal nicht so weit gehen zu behaupten, dass sie ein Mühlstein oder ein Ballast für ihn wäre und auch nicht umgekehrt. Aber fest steht tatsächlich, dass sie in dieser Wahl, und ich glaube, das ist ausschlaggebend, dass sie enger verbunden sind aneinander und miteinander als je zuvor. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, das war eben vorher, hatte ja auch eigentlich Biden das immer so dargestellt bei den Wählern und vermittelt, dass er sich eigentlich einmal aufstellen lässt und es eine Art Übergangsregierung sei, dass er so zu einer Art Brücke sein wollte, um die Demokratie vor Trump zu retten. Und jetzt haben eben die Leute die Sorge, genau wie Sie es erwähnt haben, dass er altersbedingt oder gesundheitlich oder auch mental es nicht durchstehen könnte. Und dann würde eben sie ans Ruder kommen. Und ich glaube, da ist jetzt eben der Moment, wo Kamala Harris vielleicht ihr die Aufgabe übertragen werden müsste, die Wählerschaft nochmal zu mobilisieren, im Sinne da, wo sie es kann. Sie hatten es vorhin erwähnt, die typische Wählerschaft wären jetzt die Frauen. Und das tut sie auch. Sie hat jetzt zum Beispiel in letzter Zeit sich ganz stark gemacht für das Thema Abtreibung, was die Demokraten ja auch in den Mittelpunkt ihrer Kampagne gestellt haben. Nachdem ja,
das ja auch bei den Midterms schon sehr gezogen hat.
Ganz genau, ganz genau. Und jetzt sich auch nochmal verschärft hat, danach auch, was war ja im Grunde, Midterms waren ja 2022 und danach hat ja im Grunde auch der Supreme Court das national geltende Abtreibungsrecht gekippt und rund 20 Bundesstaaten haben ja auch ganz starke Einschränkungen erlassen, was das Thema angeht und Schwangerschaftsabbrüche sind ja teilweise auch verboten und werden bestraft. Und hier hat sie sich in letzter Zeit tatsächlich auch an Universitäten und bei diversen öffentlichen Auftritten ganz arg stark gemacht. Und das kommt bei vielen Amerikanern an. Die meisten Amerikaner befürworten nämlich moderatere Abtreibungsgesetze. Und genau an diesem Punkt setzt jetzt Biden ein und hat sie auch so ein bisschen, ausgeschickt, dass sie bei diesem Thema vielleicht auch Trump geschickt angreifen kann. Und man hofft vielleicht, dass sie da vielleicht auch die Gemäßigten, die Parteiunabhängigen, die Akademiker, die gebildeten Frauen auf jeden Fall wiedergewinnen. Und das ist eben eine Gruppe, die Trump 2020 nicht für sich gewinnen konnte.
Ich bin David Harnasch und ich produziere die Podcasts der Salonkolumnisten und moderiere abwechselnd mit Jan-Philipp Hein und Richard Volkmann sowohl den Ostausschuss auf unserem Schwesterkanal als auch den Hauptausschuss hier. Wenn Sie, wie wir selbst, in unseren Podcasts mehr lernen als in 2 Jahren Geschichts- oder Politikleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly/HA-Spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly/HA-Spenden.
Das ist natürlich insofern interessant, als das ja ein Thema ist, das letztlich doch wieder vor allem darauf zielt, natürlich demokratische Kerngruppen mit einem, vor allem mit den Demokraten identifizierten Thema zu gewinnen und zu mobilisieren. Also Sie haben ja eben schon gesagt, eine Mehrheit der Amerikaner unterstützt ein relativ liberales Abtreibungsrecht und zwar also auch deutlich mehr, als die Demokraten bei den letzten Präsidentschaftswahlen Prozente gewonnen haben. Aber wenn das dann konkret wird, wenn es dann um die Personen geht, dann sind die Umfragen eben doch so, wie sie sind. Und da liegt Trump, glaube ich, jetzt auf nationaler Ebene mit 4, zerquetschten vorn vor Biden. Also wäre die Wahl heute, würde er gewinnen. So. Und da ist auch natürlich das, was man wirklich nur als Gehate bezeichnen kann, gegen Harris ja relativ stark ausgeprägt, weil sie ja auch für vieles steht, was in der Republikanischen Partei politkulturell nicht mehr en vogue ist. Also sie ist eine sehr selbstbewusst auftretende schwarze Frau, teilweise auf eine Weise, die ja, wie sie selber gesagt, auch schon als schnippisch oder gar arrogant beschrieben wurde. Das ist auch was ihr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Vorwahlkampf immer wieder vorgeworfen wurde, dass sie teilweise auch herrisch auftrete. Also da kommen viele Sachen zusammen. Jetzt könnte man halt sagen, es gibt ja immer mal solche Bewegungen, jetzt ist erst März, die Wahl ist im November. Man kann auch umgekehrt jetzt sich an den Zahlen festhalten und sagen, Biden hat momentan seinerseits nicht mal 38% Approval, also zustimmende Werte, Zustimmungswerte. Ich glaube, mit so niedrigen Werten hat noch kein Präsident die Wiederwahl gewonnen. Es gibt dieses berühmte Modell Keys to the White House von Alan Lichtman, das habe ich im letzten Podcast schon zitiert. Das sind 13 Thesen, anhand deren wahr oder falsch Gehalt man feststellen oder voraussagen kann, welche Partei voraussichtlich die Wahl gewinnt. Und nach dem aktuellen Stand, nicht alle davon lassen sich schon festlegen, würde theoretisch Biden gewinnen. Und auch der Wissenschaftler, der diesen Test entworfen hat, der seit 84 damit jede Wahl korrekt vorhergesagt hat, hat sich zart auf Biden festgelegt. Aber das ist eben auch trotzdem, und da komme ich jetzt zu meiner Frage, das ist ja trotzdem eine andere Wahl als normal. Wir haben das erste Rematch zweier Präsidentschaftskandidaten seit 1956. Wir haben einen Vizepräsidenten, dessen Sprung an die Präsidentschaft bei einer Wiederwahl so wahrscheinlich ist wie wahrscheinlich nicht mehr seit Harry Truman 1944. Wir haben das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident wieder antritt seit, ich will jetzt nicht lügen, 1940. Und wir haben natürlich auch das allererste Mal, dass einer der wichtigen Präsidentschaftskandidaten seinen Wahlkampf im Grunde überwiegend von der angeklagten Bank vor Gericht aus bestreiten muss. Kann man die ganzen klassischen Modelle, kann man sowas wie Lichtman, kann man die allgemeine Politregelung, das, wonach man bisher amerikanische Präsidentschaftswahlkämpfe und zwar bis einschließlich 2020 noch beurteilt hat, hat das überhaupt noch irgendeine Relevanz, hat das irgendeine Bedeutung oder müssen wir uns jetzt einfach die Augen zuhalten und abwarten, was passiert, weil es sowieso sich nichts mehr vorhersagen lässt?
Also Sie haben gerade die
ganze große Frage.
Ja, ist eine Riesenfrage. Also Sie haben die ganzen Unwägbarkeiten schon genannt und ich glaube, genau angesichts dessen wird es halt besonders spannend, sage ich mal, diese Wahl. Ich glaube, was man halt mal erst einmal feststellen muss, jetzt mal ganz unabhängig von Bidens Alter, ist, dass seine Amtsbilanz mal gar nicht so schlecht ist. Also vielleicht hat das jetzt auch diesen Test, den Sie da von Lichtman erwähnt hatten, ich weiß nicht, inwieweit das da auch eine Rolle spielt, aber seine Amtsbilanz ist mal gar nicht so schlecht, ne? Also
Das ist ein Punkt, wenn ich da noch, also ja. Es gibt ja so diese, einer der Punkte ist ja, dass die Wirtschaft nicht in der Rezession ist zum Beispiel.
Genau,
im Wahljahr.
Genau.
Und das ist bislang gegeben. Und generell muss man auch sagen, also die wirtschaftlichen Fundamentals sind nicht so schlecht. Und überhaupt normalerweise nicht. Heißt es ja, das ist ein großer Teil des Wahlkampfs für einen Präsidenten, der sich wieder wählen lassen will.
Genau, die Wirtschaft steht gut da, die Arbeitslosigkeit liegt bei unter 4% momentan, die Löhne steigen, die Inflation geht ganz langsam zurück, auch die Kriminalität ist ein bisschen zurückgegangen. Und er hat auch wirklich einiges erreicht in seiner ersten Amtszeit, auch durch überparteiliche Kompromisse. Und das Thema Wirtschaft ist, das haben Sie auch gerade erwähnt, das ist wirklich eins der großen in Amerika. Da fällt einem immer noch der Satz von Bill Clinton ein, it's the economy, stupid. Also es ist da schauen halt, es ist für die Amerikaner irgendwie grundsätzlich wichtig. Ich denke, dass Joe Biden jetzt wirklich in dieser zweiten Amtszeit oder vor der zweiten Amtszeit, das wäre jetzt so der Kern in diesem Wahlkampf, mehr zeigen muss den Wählern und Wählerinnen, was er tun kann und will, um diese Lebenshaltungskosten in Amerika, die ja wahnsinnig gestiegen sind, auch eben durch die hohe Inflation und durch die hohen Zinsen, wie er das in den Griff kriegt. Weil das drückt einfach auf die Stimmung der Menschen und das ist so essentiell. Und dann ein anderes Thema, was er wahrscheinlich jetzt auch immer mehr, was auch bei den Midterms eben gezogen hat, war ja, das Thema Freiheit und Demokratie. Und das ist ja natürlich gerade gegenüber Trump. Das hat er schon mal gezogen. Ich denke, das wird er jetzt, er ist halt nicht so forsch, nicht wie Trump, aber er hat ja auch gerade jetzt wieder in seiner Rede zur Lage der Nation nochmal deutlich gemacht, dass dieser Sturm aufs Kapitol, das war die größte Bedrohung der US-Demokratie seit dem Bürgerkrieg. Diese Karte muss er weiter spielen, denn da gibt es auch viele Republikaner, die eben das auch nicht mehr wollen. Die zu gewinnen, ist wahrscheinlich jetzt essentiell. Und dann am Ende natürlich alle anderen Unentschiedenen und Wechselwähler auch, ob man die natürlich dann auch überzeugen kann. Das wäre jetzt, sage ich mal, tatsächlich Kaffeesatzleserei. Aber entscheidend ist tatsächlich, glaube ich, wirklich dieses wirtschaftliche Gefühl und das Gefühl, dass die Amerikaner sich ihr Leben leisten können.
Und ich meine, ein Großteil der Berichterstattung jetzt auch zur Rede zur Lage der Nation, die Sie gerade angesprochen haben, war ja einerseits die inhaltliche Beurteilung und andererseits aber auch die Verpflichtung Bidens, die Leute davon zu überzeugen, dass er fit genug ist. Und da kommen wir zu dem anderen Thema zurück. Mhm. Wenn es Biden nicht durchhält 4 Jahre lang, dann würde das Ganze halt Kamala Harris zufallen. Und die ist gerade in diesem ganzen Bereich, auch im Bereich Wirtschaft, ein relativ unbeschriebenes Blatt. Aber eben auch nicht nur da. Sie hatten das vorhin schon angedeutet, man hat jetzt versucht, ihr in den letzten Wochen und Monaten mehr Bühne zu geben. Man hat versucht, ihr Gelegenheiten zu geben, dass sie sich ein bisschen profilieren kann. Ich denke da zurück an also außenpolitische Veranstaltungen auch. Es gab diese große Konferenz zu AI in England im Herbst. Es gab natürlich jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie die höchstrangige Vertreterin der USA war, wo sie auch eine Rede gehalten hat. Sie hat jetzt ein Interview gegeben dem Wall Street Journal, was auch eine interessante Wahl ist, weil das ja nun doch noch so das reputabelste Blatt ist, das tendenziell eher von Republikanern gelesen wird, vor allen Dingen in der Meinungssparte, wo sie auch relativ klar gesagt hat, dass sie diesen Job sich zutraut, und zwar sowohl den Job, den sie hat, als auch, Klammer auf, unausgesprochen, Zwinker, Zwinker, den Job, der damit verbunden wäre. Hat gesagt, ich will meinem Land weiter dienen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass das alles nicht so ganz verfängt bislang. Oder liege ich da falsch? Oder ist es einfach nur der Grund, dass Amerikaner sowieso nicht nach Außenpolitik wählen?
Das glaube ich, da haben Sie schon recht, dass die Amerikaner nicht nach Außenpolitik wählen. Tatsächlich ist sie aber genau auf diesem Feld jetzt gerade sehr viel sichtbarer geworden. Das spielt vielleicht schon eine Rolle im Sinne von, wie vertritt sie unser Land? Also es spielt vielleicht nicht die wesentliche Rolle für die Wählerschaft, aber ich glaube schon, dass man sich vorstellen möchte, dass, wenn es soweit käme, dass sie Amerika international auch würdig vertreten könnte. Und das konnte sie natürlich bisher in ihren Positionen als Generalstaatsanwältin oder als Senatorin sicherlich nicht machen. Da war sie definitiv, als sie dieses Amt angetreten hat, der Vizepräsidentin, war sie auf dem außenpolitischen Gebiet und eben auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet ein Greenhorn. Und wie Sie es gerade erwähnt haben, in letzter Zeit ist sie da viel sichtbarer geworden und hat sich da auch ein Profil geschärft, ihr Profil da. Sie haben die Münchner Sicherheitskonferenz erwähnt, da ist sie jetzt ja auch zum dritten Mal gewesen. Und im Vergleich zu den Malen davor, wo man wirklich noch vielleicht beobachten konnte, dass sie da ein bisschen zurückhaltender war und vielleicht auch ein bisschen unsicher war, hat sie jedoch auch in der Zwischenzeit sehr viele internationale Regierungschefs und Chefinnen getroffen aus aller Welt und fühlte sich da auch wirklich sehr viel sicherer. Die Washington Post übrigens hat, gerade kürzlich habe ich das gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, die haben aufgezählt, dass sie in ihrer Amtszeit jetzt 16 Auslandsreisen in Übersee gemacht hätte. Also unabhängig davon, wie viel Staatsgäste sie besucht haben und mit ihr Gespräche in Washington geführt haben. Also das ist zumindest, ist das schon was. Sie hat jetzt auch auf der SIKO den israelischen Präsidenten Isaac Herzog getroffen, hat ja da schon mal auf eine verlängerte Feuerpause gedrungen und jetzt dann erst Anfang des Monats in Washington das israelische Kabinettsmitglied Benny Gantz empfangen. Und das auch noch zu einer Zeit, als eben Biden gar nicht da war. Hat auch so ein bisschen so ausgesehen, weil diese Reise ja auch ohne Zustimmung Netanyahus geschehen ist, als hätte Joe Biden sich absichtlich so ein bisschen länger im Wochenendquartier Camp David aufgehalten. Genau, um ihr so ein bisschen da auch die Bühne zu lassen. Und da war sie auch doch erstaunlich klar wieder, was ja auch früher für sie sehr bekannt war. Sie war ja immer sehr klar und hart. Da hat man jetzt wieder gesehen, sie hat da ganz, ganz klar nochmal zu mehr Hilfsgütern für den Gazastreifen und ziemlich kompromisslos aufgerufen. Und gleichzeitig scheint es auch, als würde sie da eine ganz andere Wählerschaft mit ansprechen wollen, nämlich eine, die auch Biden vielleicht vernachlässigt hat, nämlich die muslimischen Wähler und die pro-palästinensischen Gruppen in den USA. Und da gab es ja auch in den letzten Wochen ziemlich viele wütende Demonstrationen und auch Demonstrationen gegen Biden, die haben ihn mit Rufen wie Genocide Joe gefordert, da mehr Druck auf Israel auszuüben und einen Waffenstillstand endlich herbeizuführen. Und da hat er ja auch einen ordentlichen Denkzettel bekommen, zum Beispiel auch in Michigan bei den Vorwahlen. Und da leben ja auch hunderttausende Muslime und arabischstämmige Amerikaner. Und gerade so in Städten wie Detroit und Dearborn, die auch eigentlich in der Vergangenheit immer demokratisch gewählt haben. Und die hatten jetzt bei diesen Vorwahlen ja auch aus Protest aufgerufen, dass die Menschen nicht ihr Kreuzchen bei Biden machen sollen. Und das haben tatsächlich auch etwa 100.000 Wähler so gemacht. Sie haben nicht für Biden gestimmt. Und vor 4 Jahren hat Joe Biden in Michigan...
Das war uncommitted, ne? Also praktisch.
Ja, uncommitted, ja.
Ungebunden.
Ungebunden, genau. Aber immerhin war auf jeden Fall mal ein Denkzettel. Und vor 4 Jahren hat eben Joe Biden in Michigan mit nur 150.000 Stimmen Vorsprung gegenüber Donald Trump gewonnen, hatte ich nochmal nachgelesen. Das heißt, wenn er diese Stimme, diese Wählergruppe hier, die fällt echt ins Gewicht. Michigan sowieso als Swing State fällt ins Gewicht. Und da muss er natürlich punkten. Und ich glaube, dass jetzt bei dem Gebiet zum Beispiel, jetzt was Israel und Gaza angeht, scheint mir ein bisschen im Moment so, als hätten Kamala Harris und Joe Biden so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht so wie so ein bisschen Rollentausch, Good Cop, Bad Cop, um auch eben diese Gruppe mit anzusprechen und noch mit ins Boot zu holen, weil deren Zorn will man nun wirklich nicht auf sich ziehen.
Das wollte ich jetzt gerade noch ansprechen. Sie hat ja, wenn ich mich nicht täusche, letzte Woche auch in Alabama irgendwo eine Rede gehalten, wo sie erstmals als Vertreterin der Bundesregierung, der amerikanischen, wirklich ausdrücklich einen Waffenstillstand gefordert hat. Das war ja das Wort, das man bis dahin vermieden hatte, das Joe Biden, wenn ich mich nicht täusche, auch überhaupt noch nicht genannt hat. Aber sie nannte das dann schon. Der kam dann noch ein Nachsatz unter den aktuell gegebenen Umständen und im Rahmen des Deals, in dem wir gerade sowieso seit längerem arbeiten, aber das ging dann schon im Jubel unter. Also was hängen blieb, war, dass sie auftrat und sagte, wir wollen einen Waffenstillstand, Feuerpause. Und das war auch meine Vermutung, dass, also ich weiß nicht, ob das mal Absicht war oder ob das wirklich einfach nur ein Spur-of-the-Moment-Thing war, dass man das mit ihr assoziiert, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man sie vorschickt, um dieses Feuer ein bisschen zu löschen, was für Biden ja zum echten Problem wird, weil er ja gleichzeitig, also dass er mit Netanyahu nicht allzu gut klarkommt, ist ja aktenkundig. Gleichzeitig ist er ja aber schon eigentlich ein Freund der Israelis und will auch nicht die Unterstützung einstellen. Er ist ja echt in einer blöden Situation. Kann Harris da sozusagen diese Nische besetzen? Will man das länger, also können Sie sich vorstellen, dass man das länger beibehält?
Also im Moment sieht's so danach aus. Im Moment sieht es aus, als hätten Sie sich da so ein bisschen so abgesprochen oder diese Position so eingenommen. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, wie lange er ihr auch diese Bühne gewähren wird. Ich weiß überhaupt nicht, was sozusagen die Strategie ist, weil in letzter Zeit war vielleicht auch das ein bisschen ein Problem, dass sie vielleicht zu sehr einzeln ihre Agenda verfolgt haben, weniger als Team aufgetreten sind. Das wäre jetzt so ein Zeichen von, wir haben da so eine Art Teamstrategie. Das könnte vielleicht ja auch den beiden helfen, also dass man mehr nach außen hin zeigt, auch wenn es vielleicht schon auch vorab gesprochen ist, aber dass da eine Strategie dahinter steckt und man zumindest versucht, viele Wählerschaften für sich zu gewinnen.
Da vielleicht angeschlossen, wir hatten das jetzt ja gerade angesprochen, es gibt ja auch bei den Demokraten, die ja eher die linke Seite des Parteispektrums abdecken, insgesamt, die natürlich wahnsinnig breit aufgestellt sind. Hannes Stein hat das mal irgendwann gesagt, die decken im Grunde alles ab, vom linken Flügel der Linkspartei bis zum Arbeitnehmerflügel der Union nach deutschen Maßstäben. Aber da geht es eben schon recht weit nach links. Und gerade bei jungen Leuten ist ja die Empörung über das, was sie eben als Genocide, wie ich von meiner fälschlich darstellen, in Israel, sehr, sehr groß. Wie ist in diesem Kontext, wie würden Sie sagen, ist die Hausmacht, also hat Kamala Harris in der Partei eine Hausmacht? Ich meine, fangen wir jetzt an, sie kommt aus Kalifornien, das ist nun definitiv kein Swing State. Bringt sie da ein Gewicht mit oder muss sie eher den Trends nachlaufen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage und ich hatte über diese Frage auch schon mit dem USA-Experten Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Und der hat einen ganz interessanten Punkt da eingebracht. Nämlich er hat gesagt, es ist ganz schwer in Amerika überhaupt von einer Hausmacht zu sprechen, da das Parteiensystem natürlich in Amerika überhaupt nicht mit dem Deutschen zu vergleichen ist. Weil in Deutschland zählt bei Politikern und Politikerinnen, aus welchem Landesverband kommen sie, wie viel Parteierfahrung bringen sie mit und wie gut sind sie in den Parteistrukturen vernetzt. In Amerika kommt es vielmehr darauf an, ist jemand wählbar und wie viel Charisma hat jemand? Und zum Beispiel so ist ja auch Barack Obama damals, man kann sagen, fast aus dem Nichts emporgekommen mit einer extrem charismatischen Rede und ist dann mit seinen Umfragen durch die Decke gegangen. Und da hat das Parteiestablishment eben damals gesehen, mit diesem Mann kann man also Wahlen gewinnen und dann hat man ihn unterstützt. Also ich glaube, dass insofern, man kann das nicht von Hausmacht im Moment so sprechen, also sie muss da eben ihr Profil muss sie mehr schärfen. Sie muss, glaube ich, in der Partei, man weiß, glaube ich, für was sie steht. Das hat sie auch deutlich genug gemacht. Das hat sie ja auch in ihren vorherigen Funktionen als Senatorin oder als Generalstaatsanwältin klar gemacht. Ich glaube, wo sie steht in der Partei, das ist klar. Sie ist progressiv und sie macht sich stark für die Rechte der LGBTQ-Community, für die Rechte der Frauen, haben wir ja gerade drüber gesprochen, eben beim Thema Abtreibung, Klimawandel. Ja. Das sind so zentrale Themen. Aber sie, ja, das ist wohl, glaube ich, jetzt entscheidend, dass sie da einfach noch ein bisschen mehr Rückhalt bekommt.
Das Bild, das ich mir da jetzt so ein bisschen aufdringt, wenn Sie das so beschreiben, wie die Parteistruktur funktioniert. Also im Grunde ist es wie das Starten eines Rasenmähers. Man muss an dieser Schnur ziehen und wenn man das kräftig genug tut, dann setzt sich diese Maschinerie in Bewegung, um sozusagen etwas auszulösen. Ja. So wie Obama das damals gemacht hat mit einer Initialzündung. Und das ist bei ihr ja bislang aber dann doch eher ausgeblieben.
Ja.
Also sie wurde ja auch 2020, wenn das niemand ganz so deutlich gesagt hat, aber das wussten alle, aus Proporzgründen ausgewählt. Biden hatte ja deutlich gemacht, er wollte mehr Diversity. Es wurde dann auch darauf gedrängt, dass er einen schwarzen Vizepräsidentenkandidaten, am besten eine schwarze Frau auswählt. Er schuldete ja auch Jim Clyburn aus South Carolina noch einen Gefallen, weil der ihm bei der Vorwahl geholfen hat und so weiter. Und also das war ja alles keine substanzielle Entscheidung für sie. Sehe ich das falsch? Also mir fehlt da, ich sehe nicht ganz, wo der Moment herkommen soll oder wo der kommen kann.
Ja, ich kann das auch nicht sagen, wo der Moment herkommen will. Ich weiß auch nicht, welches Thema man ihr sozusagen jetzt noch in dieser kurzen Zeit noch geben könnte oder mit was sie sich profilieren könnte. Man hat das Gefühl, dass sie eben dieses Thema nicht gefunden hat, dass sie vielleicht auch ihren Platz nicht so richtig gefunden hat. Ich glaube trotzdem, dass, was man ihr wohl anrechnet, bestimmt, dass sie Biden gegenüber auch immer loyal geblieben ist. Also sie jetzt auch gerade, als zum Beispiel zuletzt der Sonderermittler Robert Hur Biden als alt und tattrig beschrieben hat, hat sie sich wirklich sofort umgehend und lautstark, hat diese kritischen Bemerkungen abgelehnt, hat sich hinter ihn gestellt, hinter Biden, hat gesagt, er sei ganz klar und er sei politisch motiviert. Und sie hat ihn auch zum Beispiel nie öffentlich kritisiert oder auch nicht in irgendwelchen Talkshows blamiert, was zum Beispiel damals der Vize von George Bush, Dan Quayle, gemacht hat. Das hat sie auch nicht getan. Also sie hat ihm, wenn man will, die Show politisch nie gestohlen. Das kann man positiv oder negativ werten. Das hat so, sie haben beiden im Grunde den Vortritt gelassen, aber damit hat sie gleichzeitig sich selber auch mehr vielleicht in den Schatten gestellt. Wie sie das noch in dieser Kürze der Zeit, dieses Ruder noch rumreißen will und die Gunst der Wählerschaft oder der, ja, ich meine, sie wird ja nicht gewählt, aber wie sie die Gunst eben der Leute noch, ob ihre Umfragewerte da noch steigen werden, das weiß, kann ich nicht beurteilen.
Ja, ich meine, das Gegenbeispiel ist natürlich ein gewisser Joe Biden, der ja sehr davon profitiert hat, dass er äußerst loyal gegenüber Barack Obama war als Vizepräsident. Mhm. Also ihm hat das ja damals genutzt, auch wenn er nicht wirklich groß in Erscheinung getreten ist. Mhm. Aber da waren natürlich auch die Rollen ganz anders. Und sie hat jetzt auch noch andere Herausforderungen. Ich muss jetzt auch mal die Frage stellen, der Vollständigkeit halber. Wir haben ja den Wahlkampf von Hillary Clinton 2016 erlebt. Ja, Kamala Harris wird auch immer wieder als uncharismatisch beschrieben oder es fällt ihr schwer, einen Saal wirklich mitzureißen. Das war auch einer der Kritikpunkte an ihrer Rede bei der Sicherheitskonferenz. Das war inhaltlich, glaube ich, alles in Ordnung, aber da sprang der Funke nicht so richtig über. Ist das was ihr jetzt auch speziell als Frau vorgeworfen wird, weil das doch sehr an Hillary Clinton erinnert? Also spielt die Geschlechterfrage da auch eine Rolle oder ist es im Grunde nur parteipolitische Polarisierung?
Ich würde zuerst mal auf das Thema charismatisch oder uncharismatisch eingehen, um dann auf ihre Rolle der Frau einzugehen, weil das ja zwei Sachen jetzt in einer Frage waren. Also ich tue mich ein bisschen schwer. Sie haben zwar recht, diese Rede galt jetzt nicht als, hat die Leute, glaube ich, jetzt nicht so bei der SIKO jetzt nicht so aus den Socken gehauen, aber sie als uncharismatisch zu bezeichnen, glaube ich, ist auch nicht ganz richtig. Im Vergleich natürlich zu Barack Obama kann man sagen, ja. Dann wiederum im Vergleich zu Michael Pence hat sie bestimmt viel mehr Strahlkraft. Ja. Dann muss man auch wiederum sagen, liegt es vielleicht doch wirklich an der Rolle, denn als Generalstaatsanwältin galt sie als extrem streitlustig, stark eloquent. Und auch als Senatorin in Kalifornien, da hat sie teilweise ihre Opponenten wirklich an die Wand geredet und mit gnadenlosen, messerscharfen Auftritten, auch im Senat hat sie Anhörungen bestritten. Dafür war sie bekannt. Sie hatte gegrillt. Sie war dafür auch gefürchtet worden, war sehr hart und direkt. Also man denkt, 2018 war das ja, als sie den von Trump favorisierten Kandidaten für den Supreme Court, den Brett Kavanaugh, den hat sie ja fast inquisitorisch verhört. Also solche Momente sind ja von ihr auch bekannt. Es ist ja nicht so, dass sie vorher irgendwie eine nicht charismatische Person war und das immer noch so ist, sondern das würde für mich irgendwie so zurückschließen lassen, dass sie da in dieser Position als Vizepräsidentin nicht so richtig ihr Amt gefunden hat oder ihre Rolle gefunden hat oder ihre Themen gefunden hat. Ich glaube nicht, dass sie als Person uncharismatisch ist, weil sie es eben anders schon bewiesen hat. Und jetzt zum Thema der Rolle der Frau. Das, glaube ich, spielt schon auch eine große Rolle. Es gab wohl jetzt auch gerade Untersuchungen wieder, die festgestellt haben, dass Kamala Harris zunehmend in letzter Zeit sexistischen und frauenfeindlichen Angriffen in den sozialen Medien ausgesetzt worden ist. Und zwar je mehr sie an politischem Profil gewonnen hat. Das ist gab es eine Untersuchung. Und dann erleidet sie eben ähnliche Anfeindungen wie auch damals Hillary Clinton. Das ist natürlich eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Ist Amerika überhaupt bereit oder haben sie Angst vor einer Frau als Präsidentin eines Tages? Spielt das da hier auch mit eine Rolle, ja?
Ich meine, das liegt ja noch oben drüber gewissermaßen, neben der persönlichen Unbeliebtheit, die man ja jetzt so oder so interpretieren kann. Wenn man halt sie als Vizepräsidentin wählt, wählt man ja mittelbar eine Präsidentin, also eine Frau als Präsidentin.
Genau.
Selbst, ja, also wenn Biden die 4 Jahre durchhält, was man ihm ja gesundheitlich, menschlich wünscht, dann würde sie natürlich 2028 die Favoritin für die Nominierung sein. Dann würde sie da natürlich das Ticket anführen.
Genau. Damit hat ja Haley übrigens fast neulich gedroht. Wenn ihr Biden nimmt, bekommt ihr eine Frau als Präsidentin.
Das ist natürlich auch ein interessantes Szenario, wenn man sich das überlegt. Das ist 28 Haley gegen Harris, das wäre es eigentlich. Genau. Aber ich meine, abwegig ist das nicht. Ja, sie könnte theoretisch, selbst wenn die Wahl verloren geht, in 4 Jahren nochmal antreten. Ich meine, sie war Vizepräsidentin.
Das absolut. Und sie hat sich ja schon mal gestellt dafür. Also sie war ja schon mal im Rennen dafür. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass sie...
Richtig. Und dass man das mehrmals machen muss, hat ja unter anderem Joe Biden bewiesen.
Genau.
Ja, der ja auch, glaube ich, beim dritten Mal erst dann in diese Position kam. Wir müssen jetzt aber auch das von der anderen Seite noch betrachten. Mhm. Es gibt ja viele Stimmen, die von Biden verlangen, sich zurückzuziehen, weil er zu alt sei oder nicht mehr auf der Höhe. Das ist jetzt, glaube ich, erledigt. Erstens, weil die Vorwahl schon so gut wie durch sind. Biden zweitens keinerlei Anstalten macht, sich zurückzuziehen. Sie hatten ja vorhin selber gesagt, er ist derjenige, der Trump besiegt hat, auch aus seiner eigenen Sicht, und er kann für sich in Anspruch nehmen, dass das außer ihm keiner geschafft hat bislang. Mhm. So. Und was noch als Option bestünde für ihn, wäre es aber, wenn Harris so unbeliebt ist und die Vizepräsidentschaft so wichtig bei dieser Wahl aufgrund seines Alters, dass er seinen Vizepräsidentschaftskandidat, seinen Running Mate, austauscht. Also entweder jetzt sie als Vizepräsidentin entlässt und jemand anderen da draufsetzt oder sie behält und einfach nur einen anderen Running Mate nimmt. Was ist da dran? Wie realistisch wäre das? Würde ihm das helfen? Und lassen wir es erstmal dabei, kommen wir gleich noch auf die Namen. Mhm.
Ich glaube persönlich, das wäre überhaupt nicht sinnvoll für ihn, weil ich glaube, das würde den Zorn zweier ganz wichtiger Wählergruppen eben provozieren, nämlich und auf sich ziehen. Das sind einmal die Frauen, von denen wir ja schon gesprochen haben, und die Schwarzen auch. Denn das würde jetzt also wirklich auch eigentlich in diesem Moment auch wie so eine Art Verzweiflungstat wirken. Und das würde den Demokraten schaden, er würde, glaube ich, ganz viele Leute damit verprellen. Es würde, glaube ich, den Demokraten insgesamt viel mehr schaden, weil er kann ja auch Kamala Harris keine offensichtlichen Fehler sozusagen ankreiden. Sie hat einfach schlechte Umfragewerte, aber sie hat jetzt nicht so einen gravierenden Fehler gemacht, dass man sie sozusagen vom Sessel hauen muss. Meiner Meinung nach, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, müssten die im Moment halt ein bisschen besser ihre Stärken rausspielen, auch als Team.
Es wäre natürlich gleichzeitig auch das implizite Eingeständnis, dass der Ersatzpräsident nicht stark genug ist, um das Ticket mitzuziehen.
Genau.
Also, dass er als Präsidentschaftskandidat am Ende zu schwach ist.
Genau.
Natürlich auch.
Ganz genau. Das wäre auch ein Schwächeeingeständnis, ganz genau.
Wenn man jetzt diesen Fall aber trotzdem mal durchdeklinieren würde, jetzt nur for the sake of argument, es gäbe ja durchaus auch Personen, die zumindest einen Teil dieser Diversitätspunkte ja auch für sich in Anspruch nehmen könnten. Also ich denke da jetzt so an Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, was wir ja schon angesprochen hatten. Mhm. Immer wieder fällt der Name von Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, wobei der hat halt das gleiche Problem wie sie, der kommt aus Kalifornien, der hat sich noch nicht, also sie, dort als Demokrat eine Wahl zu gewinnen, ist eine andere Frage, als sich landesweit zu profilieren. Gibt auch Kandidaten wie Lauren Underwood zum Beispiel. Das ist eine Repräsentantin, also eine Mitglied des Repräsentantenhauses aus Illinois, die jüngste schwarze Frau im Repräsentantenhaus. Die würde natürlich dieselben Qualitäten zumindest in dieser Hinsicht mitbringen. Wäre das dann nicht doch was, wo man in Versuchung geraten könnte?
Die Namen, die Sie jetzt genannt haben, das sind einige davon, gibt es auch noch mehr. Also es werden unheimlich viele potenzielle Alternativen in den Medien genannt. Sie hatten den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, schon angesprochen. Auch der 42-jährige Pete Buttigieg, der jetzt Verkehrsminister ist, der damals sich ja auch schon mal als Präsidentschaftskandidat aufgestellt hatte. und eigentlich auch als sehr hoffnungsvoll galt, der ja immerhin jetzt in Bidens Team ist. Das sind auch durchaus charismatische Persönlichkeiten, aber ihnen fehlt, glaube ich, immer noch so an der Basis die Unterstützung und die würden sich noch nicht als Konsenskandidaten eignen. Andere Namen, die da zum Beispiel auch erwähnt werden, ist zum Beispiel die 63-jährige Amy Klobuchar, die ist Senatorin aus Minnesota. Mhm. Sie hat zum Beispiel gerade Anfang des Jahres auch mit einer fulminanten Grundsatzrede geglänzt, aber die wird in der Partei, ist sehr umstritten, weil sie so recht linksliberale Ansichten hat. Also da, die ist nicht sozusagen in der Mitte so, hat sie nicht so den Halt.
Und die hat ja auch schon 2020 sich nicht durchsetzen können.
Genau, ganz also genau.
Im Grunde ähnlich wie Harris. Die wurde auch als sehr aussichtsreiche Kandidatin gesehen, wenn ich mich da nicht irre in der Erinnerung. Genau. Und ist dann war relativ schnell ziemlich abgeschlagen.
Genau, und dann immerhin ist sie schon jetzt auch 63, also ist jetzt nicht so alt wie die Präsidentschaftskandidaten, aber
genau. Jungspund.
Ja, genau, im Vergleich. Und Gretchen Whitmer, die Sie erwähnt hatten, die Gouverneurin von Michigan, die ist ja erst 52, also wirklich ein Jungspund, kann man sagen, in diesem Feld. Mhm. Die ist viel bekannter als die anderen, beliebter auch. Und die hat sich ja auch bei der letzten Wahl 2020 als Running Mate von Biden, also war zumindest von Biden aus in Erwägung gezogen worden. Die scheint aber im Moment zum Beispiel auch gar nicht so Interesse an diesem Posten zu haben, sondern bei ihr scheint es vielmehr so zu sein, dass sie Interesse hat, selbst eines Tages Präsidentin zu werden. Also Experten rechnen wohl damit, dass sie 2028 Präsidentschaft, also in den Wahlkampf einsteigen wird, dass sie da in die Kampagne jetzt schon vorbereiten würde. Und Whitmer hat jetzt auch in letzter Zeit immer wieder betont, dass sie im Moment auf keinen Posten in dieser Situation drauf schielt, sondern dass sie im Moment wirklich Biden unterstützen möchte. Und da ist sie ja auch die Co-Vorsitzende seiner nationalen Kampagne im Moment. Und ja. Es gibt auch noch männliche Kandidaten, ich weiß nicht, die könnten wir auch noch ansprechen, die ich gelesen habe. Also ich hatte noch gelesen, wer da auch genannt wird, ist der Gouverneur von Illinois. Das ist der J.B. Pritzker. Von dem hatte ich ehrlich gesagt ich noch nicht vorher gehört, aber der ist 59 Jahre alt, der ist wohl der Spross einer der reichsten Familien in Amerika. Die haben unter anderem die Hyatt Hotelkette gegründet. Seine Schwester, die Penny, die war unter Ex-Präsident Barack Obama, war sie Handelsministerin. Und er hat eben mit seiner Forderung für eine Krankenversicherung für alle und bessere Waffenkontrolle und die Anhebung des Mindestlohns hat er wirklich auch eine große Halt bei den Gemäßigten im demokratischen Lager. Aber ich kannte ihn vorher nicht und ich glaube auch in Amerika ist er nicht allzu bekannt und den Gavin Newsom, den Sie erwähnt hatten, da ist eben auch wie Sie gesagt haben, der ist aus Kalifornien. Er kommt aus einem juristischen Hintergrund, aber er hat sich natürlich auch als Bürgermeister damals von San Francisco einen Namen gemacht, hat ja auch dann schon vor 20 Jahren die Homo-Ehe ermöglicht und vor 5 Jahren in Kalifornien die Todesstrafe ausgesetzt. Der gilt als sehr moderat, smart und auch bürgernah. Wie ich gelesen habe, hat er immerhin bei der demokratischen Basis einen Rückhalt von 17%. Das ist jetzt nicht groß, aber ich meine immerhin, das ist...
In dem zersplitterten Feld ist das nicht schlecht, aber das ist natürlich auch... Ich meine, das ist dann ein weißer Mann aus Kalifornien, wenn man es mal ausbuchstabiert. Ja. Das ist, wäre schon ein Rückschritt insgesamt. Was mit Raphael Warnock vielleicht? Senator aus Georgia.
Von dem habe ich jetzt nicht gelesen, also wie die Chancen für ihn stehen würden.
Der wäre halt auch... Also ich habe das an ein, zwei Stellen gelesen... Der wurde ja 2021 in dieser spektakulären Senatszwischenwahl in Georgia kurz nach der eigentlichen Präsidentschaftswahl dort ganz knapp gewählt und hat 2022 für die erste volle Amtszeit dann wiederum gewonnen. Also hat gezeigt, dass er als relativ weit links stehender Demokrat, auch als Schwarzer in Georgia eine Wahl gewinnen kann.
Ist er nicht auch Priester?
Ja. Das kommt noch hinzu. Also er wäre halt trotzdem auch wieder so ein Fingerzeig, dass er was eher konservativ, also für demokratische Verhältnisse auch die konservativeren Milieus erreicht.
Ja, absolut. Also
das Gegenteil von Pete Buttigieg in der Hinsicht.
Ja.
Aber das ist natürlich auch wieder keine Frau. Nee. Und er ist halt auch sehr unerfahren. Der ist jetzt seit 21 im Senat. Das ist halt noch kürzer als Kamala Harris es war, als sie Vizepräsidentin wurde.
Ja, das stimmt.
Das ist dann alles nicht ganz so.
Also ich glaube, keiner von denen ist wirklich so. Also ich würde noch am ehesten sagen, Gretchen Whitmer von all denen, die wir jetzt genannt haben, ist so die profilierteste. Aber da hätte man also ja auch an Blinken denken können, nicht wahr?
Das stimmt. Dessen Namen lese ich interessanterweise überhaupt nie und nirgends.
Aber ich weiß nicht, wie weit Amerika auch da wäre. Das ist die Frage, wie vorhin bei Frauen. Die Frage habe ich auch schon öfter diskutiert. Und wäre Amerika auch schon bereit, jemanden, wir haben ja auch immerhin schon mal mit Obama einen schwarzen Präsidenten gehabt, aber ja. Wie wäre es jetzt auch mit einem Juden? Wären sie dafür bereit? Ich weiß es nicht. Und für eine Frau, das sind lauter so Sachen, aber vielleicht muss einmal irgendwann mal das erste Mal sein.
Das ist richtig. Und ich meine, ich habe der Vorbereitung auf die Webseite des von Kamala Harris, also des Amtes der Vizepräsidentin, geschaut. Und da wurde sie mit einigen inspirierenden Quotes zitiert. Und eins davon war, dass sie ihrer Mutter versprochen hat, dass sie, oder ihre Mutter hat ihr gesagt, es ist das eine, wenn man das erste Mal irgendwas ist, aber man soll aufpassen, dass man nicht der letzte ist von jemandem, der etwas. Also it's one thing to be the first of anything, but make sure you're not the last.
Das ist ein wirklich guter Satz hier.
Das ist natürlich, also diese Webseiten sind natürlich auf Hochglanz gebürstet und das ist alles sehr überzeugend und sehr inspirierend. Aber ob jetzt viele unentschlossene Wähler sich diese Webseite ansehen, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ich würde zum Abschluss gerne noch zwei Punkte ansprechen, die mich allgemein interessieren. Da kommen wir jetzt ein kleines bisschen von Kamala Harris weg, aber ich möchte ihre Expertise dazu nochmal hören. Nummer eins, Joe Biden hat in seiner Wahlkampfkasse momentan noch eine erhebliche Summe Geldes. Ich habe jetzt von 1 Milliarde Dollar gelesen. Und Donald Trump muss eine Privatanleihe begeben, um seine Gerichtskosten zu bezahlen, schon jetzt. Kann dieses eklatante Missverhältnis beim Geld sich im Laufe der nächsten 8 Monate auch noch wirklich auswirken? Also anders gefragt, kann man mit dem vielen Geld noch was bewegen aus Ihrer Sicht?
Also die Sache mit dem Geld ist natürlich eine große Sache auch. Aber der Trump hat in letzter Zeit immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, auch von seinen Anhängern recht schnell Gelder zu mobilisieren, auch wenn er jetzt wirklich da in der Kreide steht. Ich habe das Gefühl, dass er zumindest die Leute, seine Leute so weit immer wieder mobilisieren kann, dass er seine Kasse immer wieder recht gut auffüllen kann. Wie lange das gehen wird und natürlich im Vergleich zu 1 Milliarde, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, das weiß ich nicht. Und wir wissen, dass die amerikanischen Wahlkämpfe unglaubliche Geldverschlingungsmaschinen sind. Also das ist bestimmt ein ganz entscheidender Punkt, wie das mit den Finanzen aussieht. Aber keiner weiß ja wirklich, wie viel Geld Trump anderswo noch hat. Er legt ja seine Finanzen nicht offen. Insofern, wir wissen ja gar nicht, was er sonst so vielleicht noch irgendwo hat, um damit in den Wahlkampf noch einzusteigen.
Man weiß natürlich auch nicht, wer nicht noch Interesse daran haben könnte, dafür zu sorgen, dass er nicht ganz so knapp bei Kasse ist.
Genau, genau.
Not pointing fingers, aber da würden ja sich Akteure anbieten. Gut, letzte Frage. Ich habe das jetzt bewusst außen vor gelassen, weil das diese ganze Debatte nochmal unendlich viel komplizierter gemacht hätte. Aber es gibt ja auch noch diese Bewegung namens No Labels, die angekündigt hat für den Fall, dass Trump gegen Biden antritt, zwei der unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten der jüngeren Geschichte, oder sogar die unbeliebtesten, dass sie dann als Third Party einen unabhängigen Kandidaten aufstellen, wollten ein parteiübergreifendes Ticket, das heißt ein Republikaner als Präsidentschaftskandidaten und einen Demokraten als Vizepräsidentschaftskandidaten, also als Running Mate. Jetzt sind wir in der Situation, die wir haben gesagt, sie warten, bis dieses Ticket feststeht, also Biden und Trump. Das dürfte jetzt als ausgemacht gelten. Wird da was draus? Muss man da ein Auge drauf haben? Kann das alles durcheinander bringen? Weil normalerweise heißt es ja immer, third parties are like bees, they sting and they die. Aber in dem Fall, sagen wir mal so, dass die Chancen scheinen jetzt von außen betrachtet besser zu sein als eigentlich zumindest zu meinen Lebzeiten.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist, glaube ich, wenn überhaupt, dann hat so eine dritte Gruppe, eine Alternative jetzt die Chance. Und ich glaube, das ist einfach, weil die meisten Wähler und Wählerinnen, die wollen weder Biden noch Trump. Und da kommt es eben jetzt so, dass diese Splitterparteien oder unabhängige Kandidaten sich jetzt auch anbieten als Alternative. Und die könnten auch wirklich tatsächlich den Wahlausgang beeinflussen, wenn sie es schaffen, in den einzelnen Bundesstaaten genügend Unterschriften zu sammeln, um dann auch auf den Wahlzetteln zu erscheinen. Es gibt jetzt unter anderem auch, also die No Labels, da komme ich auch nochmal gleich drauf, aber es hat sich ja wohl, habe ich gelesen, auch der frühere Unternehmer Robert F. Kennedy ins Rennen ist der eingestiegen jetzt. Und wie Sie vorhin die Jill Stein von den Grünen erwähnt hatten als Spitzenkandidaten, es könnte sein, dass die auch auftauchen und eben No Labels. Die sind im Moment wirklich, man liest auch unheimlich viel gerade über die No Labels, die ja eine Vereinigung sind aus Politikern und Aktivisten beider Parteien, mit beiden eben unzufrieden, Sie haben es erwähnt, und die ja angekündigt haben, die wollen ja wohl noch im März ein Gespann von Präsident und Vizepräsident verkünden. Das haben sie aber ja noch nicht getan, ein Republikaner und oder eine Republikanerin und Demokraten, Demokratin. Das Interessante oder Entscheidende wird sein, also die müssten überzeugen, die brauchen eben die nötigen 270 Wahlleute im Electoral College am Ende. Und jetzt bei einer knappen Mehrheit, wenn sie jetzt zu einer knappen Mehrheit insgesamt kommt, könnten diese Drittparteien eben wie No Labels dafür sorgen, dass es vielleicht am Ende überhaupt gar keinen klaren Sieger gibt. Also die könnten wirklich alles durcheinander mischen. Wenn sie selber nicht wahrscheinlich es schaffen würden, der Gewinner zu sein, würden sie aber vielleicht die anderen beiden dann auch noch schwächen. Also es ist so ein bisschen auch ein Spiel mit dem Feuer. Klar, dass man hier eine Alternative mit reinbringen will und das ist ja auch gerechtfertigt und ich glaube, dass viele Menschen das als Alternative sehen. Aber ob das am Ende gefährlich ist, insgesamt, das könnte eben auch ein Schuss in den Ofen werden.
Das ist das, was Ihnen ja auch meistens vorgeworfen wird jetzt. Also zumal, man denkt jetzt zurück an Ross Perot 1992, der ja eine deutlich zweistellige Prozentzahl eingeheimst hat, natürlich keine Staaten gewann und damit auch keine Wahlmännerstimmen, aber schon dafür gesorgt hat, dass Bill Clinton mit seinen, ich glaube, 46% der Stimmen, was eigentlich zu wenig ist, trotzdem souverän Präsident werden konnte. Der dem alten Bush ja dann die entscheidenden Prozente weggenommen hat, also Ross Perot.
Mhm.
Und,
genau.
Umgekehrt ist es so, wenn jetzt tatsächlich in diesem besonderen Klima No Labels tatsächlich einige Staaten gewinnen würde, und zwar genug, dass es am Ende keinen Kandidaten gibt, der auf 270 Stimmen kommt, dann sollte man auch im Hinterkopf haben, dann wird die Wahl ja vom Repräsentantenhaus entschieden.
Genau.
Und
das wäre das erste Mal, wenn das...
Mhm. Ich glaube, das hat es, glaube ich, irgendwann.
Ach so, einmal hat es schon mal gegeben. So, ja, genau, das stimmt.
In grauer Vorzeit irgendwann.
Ja,
aber
ja.
Der Punkt ist, also jedenfalls nicht zu irgendjemandes Lebzeiten heute.
Mhm.
Und da hätte Trump dann sehr wahrscheinlich die Nase vorn. Und dann muss man sich halt auch überlegen, als No Labels, was ja jetzt sicherlich keine in der Wolle gefärbten Never-Trumper sind, aber Leute, die ja auch Trump ausdrücklich verhindern wollen.
Absolut, ja.
Ob man dann eine Alternative aufmacht, die wirklich so erfreulich ist.
Ja, das wäre dann hätte man sein ganzes Ziel verfehlt.
Und viel Geld verbrannt.
Genau,
aber
auch
gut,
das
ist
genau.
Amerikanischer Wahlkampf. Frau Sonnewald, ich danke Ihnen vielmals für dieses sehr schöne Gespräch, für die tollen Einsichten. Wir haben da jetzt, glaube ich, wirklich viel abgearbeitet. Wir sind nicht näher gekommen an eine richtig weitreichende Empfehlung für Kamala Harris, außer Ihrem sehr klugen Vorschlag, dass die beiden mehr zusammen strategisch ihre Stärken zeigen und ausspielen sollten. Das wäre, glaube ich, schon nicht wenig. Ihr Wort in Gottes Ohr. Danke, dass Sie uns Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Mich sehr gefreut. Ich danke allen heute fürs Zuhören. Ich möchte zum Abschluss nochmal dafür werben, neben dem Hauptausschuss selbstverständlich auch gerne beim Ostausschuss reinzuhören, die Salonkolumnisten-Webseite salonkolumnisten.com zu besuchen. Wenn Sie mit Small Dollar Donations diesen Podcast und unsere Unternehmungen allgemein unterstützen möchten, dann haben Sie auch dazu die Möglichkeit. Sie können das tun online unter bit.ly, also bit.ly/haaspenden. Oder mal bit.ly/haaspenden. Haaspenden in einem Wort. Frau Sonnewald, nochmals vielen Dank. Beim nächsten Mal hören Sie hier im Hauptausschuss wieder David Harnasch oder Jan-Philipp Hein. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.